Einen wunderschönen guten Morgen an alle Hörer von Trema im Internet oder auf welchem Weg auch immer euch das Wort erreicht. Ich darf heute über Zacchaeus reden. Wollen wir uns erstmal den Bibeltext anschauen, der steht in Lukas 19, 1 bis 10. Ich benutze bei allen Bibelstellen, die ich heute zitiere, die Luther-Übersetzung. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann namens Zacchaeus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zacchaeus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Die das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zacchaeus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe her, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Amen.
Amen. Soweit die Bibelstelle zu Lukas. In Lukas zu Zacchaeus, Entschuldigung. Wer war denn dieser Zacchaeus eigentlich? Was für ein Mensch war dieser Zacchaeus? Lukas, und übrigens nur Lukas als einziger der Evangelisten, schreibt, dass er ein Oberer der Zöllner war. Jetzt müssen wir uns mal das römische Finanzwesen anschauen in der Provinz, um zu verstehen, was das bedeutet. Das römische Imperium hat nur in Rom selber die Steuern selber eingetrieben und die Zölle. Für die römischen Provinzen gab es ein ganz ausgeglichenes System. Das Recht, Steuern und Zölle einzutreiben, wurde an sogenannte Zollpächter gegeben. Lateinisch wurden diese Publicani genannt. Diese Publicani haben übrigens nicht nur Zoll und Steuern eingetrieben, die haben auch von Rom andere hoheitliche Aufgaben übernommen. Diese Publicani wiederum haben jetzt einzelne Straßenzüge, Marktplätze oder Stadttore wieder weiter verpachtet an die Zolleinnehmer. Auf diese Weise hat Rom das Risiko minimiert, zum Beispiel bei Ernteausfällen oder bei Aufständen, weil das Geld haben sie auf jeden Fall bekommen, dafür waren die Publikani verantwortlich. Es wollten aber die Publikani natürlich auch ihr Risiko minimieren. Und haben dann die Leute betrogen und viel, viel mehr verlangt, als eigentlich fällig war. Durch dieses System waren die Publikani in der Bevölkerung sehr verhasst. Sie galten als Kollaborateure, schwieriges Wort, und Verräter. So ein Publikani war es auch Zacchaeus, gesellschaftlich isoliert, bei der Bevölkerung in Jericho äußerst unbeliebt und, sagen wir es mal ganz böse, er galt als menschlicher Abschaum. Übrigens ganz interessant finde ich, dass diese ganze Episode ausgerechnet in Jericho stattfindet. Schauen wir uns mal diese Stadt Jericho an kurz. Das ganze Alte Testament hat Jericho eine ganz besondere Bedeutung. Es fängt an bei der Landnahme durch Josua. Jericho war die erste Stadt, die eingenommen wurde. Jericho bedeutet übrigens der Duftort oder auch Stadt der Palmen. In Josua 6, 4 bis 20 wird ganz genau beschrieben, wir kennen ja die alte Geschichte, wie sie um die Stadtmauern umgegangen sind und die Schofare geblasen haben. In Josua 6, 26 wird dann auch davor gewarnt, diese Stadt wieder aufzubauen. Im Buch der Richter, genauer gesagt Richter 3, 13, wird dann von Moab berichtet, wie er die Stadt erneut erobert hat. Und im 1. Könige 1634 unter König Ahab. Gut, Ahab ist ein ganz eigenes Thema. Wurde Jericho dann erneut befestigt. Den Preis, den Ahab dafür bezahlen musste, der war sehr hoch. Wir sehen also, das ganze Alte Testament hindurch war Jericho nach Jerusalem eine der wichtigsten Städte. Und jetzt sind wir zur Zeit Jesu. Und zur Zeit Jesu war Jericho trotz der Repressalien durch die römische Besatzungsmacht eine äußerst wohlhabende Stadt. Man muss sich mal schauen. Jericho, knapp 40 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und durch die Nähe zu Jerusalem wirtschaftlich, religiös und auch militärisch bedeutend. Jericho liegt in der Nähe vom Jordan und auf der anderen Seite hast du die Wüste. Das heißt, dadurch spielt ein ganz besonderes Klima durch die Wüstenluft und durch das Wasser des Jordans, was die Gegend äußerst fruchtbar macht, heute noch. Es hat schon einen Grund, warum um Jericho auch heute noch gestritten wird zwischen Israelis und den sogenannten Palästinensern. Aber auch das ist ein eigenes Thema. Und ausgerechnet nach Jericho kommt nun Jesus. In diese besondere Stadt. Und dann ist da dieser Zachäus, dieser kleine Mensch. Lukas beschreibt ihn als kleinen Menschen und er klettert auf einen Baum, weil er unbedingt sich mal diesen Jesus anschauen will. Und jetzt schaut Jesus ihn an und sagt, komm vom Baum herunter. Und ausgerechnet bei diesem Kollaborateur, diesem Halsabschneider, diesem Betrüger, so haben die Leute natürlich gedacht, sagt Jesus, ausgerechnet bei diesen Menschen lädt er sich zum Essen ein. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein für diese ganzen Frommen, für diese Pharisäer, für diese Patrioten. Das war ja, ich kann mir gut vorstellen, wie sie dann gesagt haben, da schaut er diesen Jesus an, schon wieder mit so einem. Wir wissen ja, dass Jesus sich gern mit solchen Leuten umgeben hat, mit solchen Leuten zusammen gefeiert hat. Denken wir an die Geschichte von Maria Magdalena zum Beispiel. Oder an den römischen Hauptmann, dessen Diener er geheilt hat. Also den Hauptmann komme ich nachher noch. Egal ob Aussätzige, Frauen galten zu der Zeit nichts. Die waren quasi wertlos. Behinderte, Zöllner, Prostituierte. Mit den Sündern, mit den Randschichten, die lagen Jesus besonders am Herzen. Und das war natürlich eine Provokation. Und genau Jesus wollte ja genau diese Provokation wollte er Jesus erreichen. So, jetzt ist es Zachäus. Ich weiß nicht, ob das Mittag oder das Abendessen war, das wird leider nicht genau berichtet. Und ich weiß, und leider wird auch nicht berichtet, was da bei diesem Essen geschah. Vielleicht hat Jesus Zachäus ins Gewissen geredet, so nach dem Motto, du, das ist zwar böse, was du da machst, aber wenn man sich gleich überlegt, das würde nicht zu Jesus passen. Vielleicht hat Jesus eins seiner Gleichnisse erzählt beim Essen. Ein Gleichnis, das leider nicht überliefert worden ist von Lukas. Aber etwas, das Zachäus dann so tief beeindruckt bewegt hat, dass er sein Leben im Grunde aus änderte. Vielleicht war es aber auch einfach nur die Persönlichkeit von Jesus. Sein Charisma, seine Anziehungskraft. Und Jesus muss eine unglaubliche Persönlichkeit gehabt haben. Er muss zum Beispiel mal Matthäus 4, 18 bis 22 ansehen. Das ist die Berufung der ersten Jünger. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wurde, und Andreas. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Sie saßen mit ihrem Vater im Boot und flickten Netze. Und er rief sie. Zugleich verließen sie die Brüder das Boot, ihren Vater, und folgten ihm nach. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat Jesus einfach bloß gesagt, du da, kommt mal mit. Und die haben alles liegen und stehen lassen und sind mitgegangen. Also das muss schon eine unglaubliche Persönlichkeit gewesen sein, die da gewirkt hat. Okay. Wie dem auch sei, wir wissen nicht, was Zacchaeus da so verändert hat. Was ihn so tief bewegt hat, dass er das gemacht, dass er dann gesagt hat, ich gebe die Hälfte den Armen, ich gebe vierfach zurück, wenn ich betrogen habe. Und so weiter. Ich habe die Woche in der Schule, ich arbeite ja in einer Schule hier in Rosenheim, als Ehrenamtlicher, war ich bei einem katholischen Religionsunterricht dabei. Und zwar bevor ich wusste, dass ich heute das Wort halte. Und da habe ich dieses schöne Bild mitgenommen. Ich kann es leider nicht zeigen für die Hörer. Ich habe hier ein schönes Bild hier am Podium aufgehängt, wo Zacchaeus am Baum sitzt und Jesus ruft ihn herunter. Und die Aufgabe war für die Kinder, deswegen ist da unten auch etwas Platz, sie sollten Fragen aufschreiben. Fragen, die in dieser Geschichte nicht beantwortet wurden. Ich finde es übrigens faszinierend, seit 40 Jahren, seit ich in der Schule war, ist Zacchaeus im katholischen Religionsunterricht in der Schule immer ein sehr beliebtes Thema, was auch die Kinder sehr begeistert. Und einige der Fragen habe ich jetzt mal mir aufgeschrieben. War Zacchaeus dann nicht mehr böse? Konnte er wieder Freunde finden? Wie haben die Römer reagiert auf seinen Wandel? Warum wird über Zacchaeus nicht mehr weitererzählt? Ich find es faszinierend, was sich da Drittklässler für Gedanken machen. Ich meine, ich kann diese Fragen ja nicht beantworten, das kann keiner von uns. Zumindest in dieser Welt können sie mir nicht beantworten. Aber ich finde es schon interessant und das sind auch Fragen, die ich mir da wirklich Gedanken gemacht habe. Wie gesagt, leider, diese Fragen müssen offen bleiben. Ich finde es auch schade, dass über Zacchaeus dann nichts mehr weiter berichtet wird, wie sein Leben weiter verlief. Ob er dann vielleicht Jesus mit gefolgt ist oder was auch immer. Wie dem auch sei, diese Geschichte von Zacchaeus ist eine unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte, die fast wie ein Märchen klingt. Nicht nur, weil sie so schön und emotional bewegend ist, sondern weil sie auch, ich sage mal, unglaubwürdig klingt im ersten Moment. Aber das ist es nicht. Das, was Zacchaeus passiert ist, ist in gewisser Weise in der einen oder anderen Variation uns allen passiert. Es wiederholt sich immer wieder, nicht bei großen Glaubensmännern wie Paulus, wobei bei Paulus hat er ein bisschen mehr bedurft, wie eine Einladung zum Essen. Da musste Gott schon bis zu ein bisschen drastischen Mitteln greifen. Aber letzten Endes hatte jeder von uns sein ganz persönliches Erlebnis, ähnlich wie Zacchaeus. Es können Kleinigkeiten gewesen sein, die uns zuerst gar nicht aufgefallen sind, die erst später gewirkt haben. Es können ganz große Dinge gewesen sein. Aber jeder von uns war an dem Punkt, wo er dann mal die Stimme gehört hat, Peter, komm runter vom Baum. Inge, komm runter vom Baum. Conny, komm runter vom Baum. Und für jeden von uns war das dann der Augenblick, wo das Leben ordentlich durcheinander gewirbelt wurde und verändert wurde. Man darf diese Geschichte von Zachäus nicht missverstehen, als sei das was ganz Außergewöhnliches und Seltenes. Wie ich gerade gesagt habe, wir alle haben es erlebt. Und es geschieht oft, heute noch, bei vielen Menschen, die Gott noch nicht kennen. Es ist nur die Frage, haben sie diesen Mut, sich diesen Blick zu stellen von Jesu und auf seine Stimme zu hören? Ja, der Blick von Jesu. Jesus hat Zachäus angeblickt, heißt es. Was hat wohl Jesus in Zachäus gesehen? Äußerlich haben sie einen Mann gesehen, der so was gebracht hat, der wohlhabend war. Zwar nicht besonders angesehen, aber sicherlich auch in Jericho eine gewisse Macht und einen gewissen Einfluss hatte. Aber was war hinter dieser Fassade? Was war hinter dieser Maske? Ein kleiner, im Grunde genommen armer und einsamer Mann. Mit heimlichen Neidern und vielen Feinden. Aber es geht nicht nur um Zachäus alleine. Es geht um jeden Einzelnen von uns. Was sieht Jesus, wenn er uns anschaut? Auch da bei uns sieht er beides. Er sieht zum einen das Bild, was wir nach außen bewusst oder unbewusst zeigen. Nicht falsch verstehen, es ist keine Kritik, keine Ähnliches. Aber im Alltag sind wir manchmal einfach gezwungen, mehr oder mit einer Maske zu tragen, ein Bild zu repräsentieren. Das ist die Welt. Und das macht mich auch ein bisschen traurig, dass wir manchmal da einfach, naja. Aber Jesus sieht auch in unser Innerstes. Er sieht unsere Ängste, unsere Sorgen. Ich weiß, wir sollen uns keine Sorgen machen, aber es ist nun mal menschlich, dass wir uns Sorgen machen. Man könnte sagen, er sieht unsere Schattenseiten. Aber er sieht auch unsere Träume, unsere Hoffnungen und unseren Glauben. Und ich glaube, auch Zachäus muss tief im Innersten einen tiefen Glauben gehabt haben. Weil es heißt, er hat sich unheimlich gefreut, wie Jesus dann gesagt hat, in dein Haus komme ich heute. Moment. Wir können vor Gott nichts verbergen. Auch Zachäus konnte nichts verbergen. Vor Gott liegt alles, unverhüllt und offen. Wenn Jesus es anschaut, ist es kein Blick von einem Kumpel oder Kumpanin, der das sagt, was soll's, lass mal fünf gerade sein. Es ist ein Blick, von dem man sich vielleicht auch erstmal abwenden möchte. Da fällt mir Petrus ein. Wenn wir schon bei Lukas sind, Lukas 5,8, wo Petrus nach diesem großen Fang sagte, Herr, ich bin ein Sünder, sieh mich nicht an. Wenn Jesus uns anschaut, wenn Gott uns ansieht, ist ein Blick, der tief in unser Herz dringt. Aber es ist kein strafender Blick. Es ist kein Blick mit Vorwürfen. Es ist kein Blick voll Ärger. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Blick voll von reiner göttlicher Liebe. Aber auch hier bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht der Blick eines verliebten Schwärmers, der durch die rosarote Brille alles sieht. Nein. Sondern ein Blick einfach voll wahrer, göttlicher und unendlicher Liebe. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn geopfert hat. Wie ich vorhin gesagt habe, wir wissen nicht, was es war beim Essen, was Zachäus so bewegt hat. Aber vielleicht hat es einfach nur genügt, dass Jesus ihn angesehen hat. Vielleicht hat es einfach genügt, dass Zachäus die Wahrheit erkannt hat. Zum einen diese schmerzhafte Wahrheit über sein eigenes Leben, aber zum anderen auch diese große Barmherzigkeit Gottes, die gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wie hat Lukas was hat Jesus gesagt? Ich muss nochmal nachschauen. Lukas 19, Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wahrheit und Barmherzigkeit. Beides begegnet auch uns, wenn Jesus uns ansieht und wir seinen Blick nicht ausweichen. Wenn Petrus sagt, Herr, ich bin ein Sünder, sieh mich nicht an, geh weg von mir. Ich kann den Petrus sehr, sehr gut verstehen. Jetzt komme ich nochmal zu einem römischen Hauptmann. Die Geschichte steht in Matthäus 8,8. Der Hauptmann sagt zu Jesus, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter meinem Dach trittst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund werden. Was macht Jesus? Jesus geht nicht fort. Er wendet seinen Blick nicht von uns ab, sondern er spricht zu uns sein Wort und lädt sich selber in unser Haus ein. Alles, was wir tun müssen, ist einfach Entschuldigung, dass wir ihn unter unser Dach treten lassen, dass wir ihm die Türen öffnen und ihm vertrauen. Dann werden auch wir das Heil und die Barmherzigkeit erleben wie Zachäus. Ich glaube, was damals in Jericho geschah, als Jesus Zachäus so sehr verändert hat, ist vielleicht noch das größere Wunder als das, was Jahrhunderte zuvor geschah, als die Mauern von Jericho fielen. Und im übertragenen Sinn sind auch an dem Tag wieder Mauern gefallen, und zwar die Mauern, die Zachäus um sich selber aufgebaut hat. Aus Angst, aus Menschenfeindlichkeit, aus Egoismus, aber auch aus Einsamkeit und Verschlossenheit. Diese Mauern sind in dem Moment schlagartig gefallen. Und ich hoffe, dass noch bei vielen Menschen diese Mauern fallen. Der Blick Jesu, sein Wort, seine Wahrheit und seine Barmherzigkeit, die haben auch heute noch die Macht, Mauern, die Menschen um sich aufgebaut haben, zum Einsturz zu bringen. Das ist die wahre Liebe Gottes. Abschließend möchte ich mit Psalm 85,11, der gefällt mir einfach in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut. Der Psalmist schreibt da, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Entschuldigung, heute ist meine Stimme manchmal ein bisschen... Psalm 85,11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Amen. So möchte ich es heute stehen lassen. Das waren meine Gedanken, die ich mir zu Zachäus gemacht habe. Ich möchte jetzt alle Zuhörer segnen. Ich wünsche eine gute Woche und ich bete, dass wo noch Mauern um uns sind, dass die einfallen. Amen. Amen.